Also wir sind in Sacharja Kapitel 3. Da es ein kurzes Kapitel ist, lese ich es einfach nochmal vor. Und er ließ mich, den Hohenpriester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Herrscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen, denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einander einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Also ich fasse den ersten Teil nochmal zusammen. Der Sacharja sieht hier folgende Szene. Der Hohepriester, der auch wirklich Hohepriester war, nämlich der erste Hohepriester nach der Rückführung aus Babylon, steht praktisch vor Gott und der Satan steht daneben und klagt ihn an. Und in Vers 3 lesen wir, dass er unreine Kleider anhat. Das weist uns darauf hin, dass Satan allen Grund hat, ihn anzuklagen. Diese unreinen Kleider stehen für Unreinheit schlimmster Art. Man könnte also sagen, er ist so dreckig, so schmutzig, so voller Sünde, dass es nicht zu ertragen ist. Eigentlich für sich selbst nicht zu ertragen und erst recht nicht für andere und erst recht nicht für den heiligen Gott. Gott, der heilig ist und der Sünde nicht duldet, für ihn ist es natürlich eine noch schlimmere Unreinheit. Aber dieses Wort selbst vom Wort her steht für die schlimmste Unreinheit. Also absolut dreckig, absolut schmutzig. Und so steht nicht nur Jeschua vor Gott, sondern wir wissen auch, dass Gläubige angeklagt werden vom Teufel. Und bevor jemand zum Glauben kommt, ist es so, dass er von seinem Zustand her absolut unrein ist. Es trifft auf alle Menschen zu, weil alle Menschen haben diese unreine Natur von Adam geerbt. Sie sind da wie Adam gefallene Menschen, verlorene Menschen. Sie sind verloren und unrein und gewissermaßen breiten auch einen unangenehmen Geruch aus. Und vor allem in Gottes Nase stinken sie wegen dieser Unreinheit. Die Bibel sagt uns, dass die Menschen tot sind, geistlich tot und von Gott getrennt. Und so kommen sie auf die Welt und so leben sie. Und deshalb sagt Jesus: Lass die Toten ihre Toten begraben. Und wenn ein Mensch in diesem Zustand bleibt, mit diesen unreinen Kleidern und im verlorenen Zustand stirbt und vor Gott erscheint, was wird dann passieren? Er wird von Gott gerichtet und er wird dem ewigen Feuer übergeben. Das wäre das Schicksal der ganzen Menschheit, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, um etwas zu ändern. Und der Jeschua steht hier als Beispiel. Es wird von Jeschua gesagt: Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Weil die Menschen sind in einem hoffnungslosen Zustand. Jeschua war in einem hoffnungslosen Zustand und hätte keine Chance, vor Gott bestehen zu können. Er war wie ein Brandscheit, das im brennenden Feuer liegt, und das Feuer ist dabei, dieses Brandscheit zu verbrennen. Und die Bibel spricht, wenn sie vom Feuer spricht und vom Gericht spricht, von einem ewigen Feuer, von einem ewigen Gericht. Also man brennt, aber man verbrennt doch nicht. Und solch ein Brandscheid ist der Jeschua, aber hier ist diese schöne Aussage: Dieses Brandscheid wurde herausgerissen aus dem Feuer. Es ist hinausgezogen worden, herausgerissen, so dass es nicht mehr im Feuer ist. Und das ist ein großes Wunder, wenn so ein Brandscheid, das so ein Schicksal hat, das eigentlich dazu da ist, um verbrannt zu werden, dass es da herausgezogen wird. Und dieses Wunder ist mit Jeschua geschehen und die Aussage steht hier auch dabei, er, der Jerusalem erwählt hat. Aufgrund von Gottes Erwählung hat er dieses Brandscheid herausgerissen und Jeschua steht, sehen wir aus diesem Vers, für ganz Jerusalem und für ganz Israel und auch steht er als Beispiel für Menschen, die auch heute durch Jesus gerettet werden. Weil auch heute, wenn jemand zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt, wird er rausgezogen aus dem Feuer. So wie geschieht es, dass jemand dann vor Gott stehen kann, das zeigen uns die Verse 3 bis 5. Hier ist die Rede von diesen unreinen Kleidern. Der Jeschua hat unreine Kleider und diese unreinen Kleider, die stören. Die verhindern, dass er vor Gott angenommen werden kann. Und hier wird gesagt, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Die sollen weggenommen werden. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Die schmutzigen, die dreckigen Kleider werden weggenommen und es steht für Vergebung der Sünden. Ich habe die Sünde von dir genommen und ich lasse dir Festkleider anziehen. Aus Voraussagen des Alten Testaments und auch aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Sünde vergeben wird durch das Blut Jesu Christi. Durch das, was er getan hat, er hat die Sünde selber auf sich genommen, er ist selber zu Sünde geworden, damit Sündenvergebung möglich wird. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, durch sein Blut werden alle Sünden ausgelöscht. Wenn wir auf ihn vertrauen, auf sein Werk vertrauen, wird uns die Sünde nicht mehr vorgehalten und diese unreinen Kleider werden entfernt und stattdessen bekommen wir weiße Festkleider und mit diesen Festkleidern können wir vor Gott bestehen. So war es bei Jeschua hier. Er hat diese Festkleider bekommen und hatte diese stinkenden, dreckigen Kleider, die ihn zur Verurteilung geführt hätten, nicht mehr angehabt, sondern eben als neue Kleidung diese Festkleider bekommen. Und so passiert es mit einem Menschen, wenn er aus dem Feuer herausgerissen wird, ihm wird die Sünde vergeben und er bekommt neue Kleider angezogen. Bis dahin waren wir das letzte Mal gekommen. Wir kommen jetzt zu Vers 5. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Dieser Kopfbund, wir wissen, dass auf diesen Kopfbund, den der Hohepriester gehabt hat, vorne drauf stand, auf dieser Stirnplatte, Heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn war die Inschrift auf diesem Kopfbund, auf dieser Stirnplatte. Und das bedeutet, er war jetzt für den Herrn abgesondert, er war für den Herrn heilig, zum Dienst für den Herrn. Also es geht nicht nur darum, dass er aus dem Feuer herausgezogen wird, sondern er wird aus dem Feuer herausgezogen, um für Gott gebraucht zu werden, um Gott zu dienen. Das sehen wir an den folgenden Versen, dass er das auch tun sollte. Und das ist auch ein großes Wunder. Wir haben ein nutzloses Brandscheid, das für den Dienst eigentlich untauglich ist. Das wird herausgezogen aus dem Feuer und wird für den Dienst für Gott gebraucht, als Werkzeug für Gott. Da können wir auch wieder die Anwendung dann sehen im Neuen Bund, im Neuen Testament. Wenn Gott Seelen rettet, wenn Gott Menschen rettet, dann zieht er sie aus seinem verlorenen Zustand raus und schenkt ihnen Vergebung, schenkt ihnen ein neues Leben und möchte sie auch als Werkzeuge gebrauchen zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre. Das wurde alles mit ihm getan und bis hier sehen wir, dass er sehr passiv in dem Ganzen dabei ist, der Jeschua. Und in Vers 6 sehen wir aber jetzt eine Aufforderung. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Herrscharen, wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Hier ist jetzt die Aufforderung an Jeschua, er soll in den Wegen wandeln, in den Wegen Gottes wandeln und den Dienst eifrig versehen. Also er soll nicht mutlos die Hände hängen lassen, sondern er soll Gott dienen und er soll es eifrig tun und in Treue zum Herrn tun. Und dann wird eine Belohnung verheißen, so sollst du auch mein Haus regieren, meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen, das sind die Engel. Er stand ja unter den Engeln, und unter diesen Engeln soll er Zutritt haben. Das heißt, den Dienst, den er bekommen wird, hat auch mit Engeln zu tun. Und wenn wir dieses zukünftige Element auch dieses Textes sehen, dann können wir wissen, dass er auch hier in die Zukunft blickt und es um die Belohnung im tausendjährigen Reich geht. Im tausendjährigen Reich wird er einen ganz besonderen Dienst dann haben und wird Zutritt unter den Engeln haben. Und so haben wir im Alten Testament immer wieder Personen, denen irgendwelche Dinge gesagt werden, die ihnen zuteil werden sollen im tausendjährigen Reich. Und so wissen wir, im tausendjährigen Reich wird auch Jeschua da sein und möglicherweise eine wichtige Aufgabe haben. In Vers 8, höre doch Jeschua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Das, was hier geschehen ist, was er in diesem Nachtgesicht gesehen hatte, Zacharja, das soll als Zeichen dienen. Es ist etwas, was auf was anderes noch hindeutet. Es ist ein Zeichen auf das, was jetzt in den folgenden Versen beschrieben wird. Und dieses Zeichen hängt zusammen letztendlich mit dem Retter, mit dem Messias. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Der Spross ist im Alten Testament ein Ausdruck, ein Begriff für den Messias, für den Retter, für Jesus Christus. Er wird immer wieder Spross genannt, und da möchte ich kurz ein paar Stellen zu aufschlagen. Die eine ist Jesaja 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier ist eben auch dieser Spross gemeint, der Schößling kann auch als Spross übersetzt werden, und es bezieht sich eben ganz eindeutig auf den Messias, der kommen soll. Jesaja 4, Vers 2. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein, und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Dann Zacharja 6, Vers 12. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, den wird er aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Wenn wir verschiedene Stellen anschauen über Jesus, über den Messias, sehen wir vier Eigenschaften des Messias. Es gibt vier Eigenschaften des Sprosses, die in vier Büchern des Neuen Testamentes dargestellt werden. Also das eine, der Knecht, den haben wir ja hier gehabt in Zacharja Kapitel 3. Ich lasse meinen Knecht Spross genannt. Da haben wir den Knecht. Dann Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen. Also hier der Spross, der König. Welches Evangelium war das? Das Matthäus-Evangelium. Dann im gleichen Zusammenhang wird gesagt, und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Hier wird der Spross mit dem Herrn verbunden, eben mit der Gottheit. Er wird Gott sein, und das Johannesevangelium betont eben sehr stark, dass Jesus Gottes Sohn ist. Fehlt noch das Lukas-Evangelium, aber das haben wir gelesen in Zacharja 6, Vers 12. Der Mann, dessen Name Spross ist, eben die Menschheit Jesu, die da betont wird im Lukas-Evangelium. Somit haben wir diese vier Eigenschaften des Sprosses, die da aufgezeigt werden. Die finden wir in den vier Evangelien praktisch wiedergespiegelt. Somit sind die Evangelien Bücher, die unterschiedliche Aspekte von Jesus betonen. so wie auch, wenn von dem Spross geredet werden, immer unterschiedliche Eigenschaften hervorgegriffen werden oder aufgegriffen werden. So viel also zum Spross, eben ein messianischer Titel. Dann, wenn wir weiterlesen, denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Hier kommt ein nächster Titel für den Messias, das ist der Stein. In dieser Übersetzung heißt es, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Besser übersetzt ist, dieser Stein hat 7 Augen oder auf diesem Stein sind 7 Augen. Also hier haben wir einen Stein, der 7 Augen hat, auf dem 7 Augen sind. Was bedeutet das? Zum einen möchte ich kurz aufzeigen, dass der Stein eben wirklich sich auf den Messias bezieht. Eine Stelle sehen wir eben im Neuen Testament, Matthäus 21, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und das ist wunderbar in unseren Augen. Jesus ist der Eckstein und zwar der verworfene Eckstein, aber der Eckstein eben der wichtigste zentrale Stein, der auch zum Stein der Gemeinde geworden ist, zum Eckstein und Fundament der Gemeinde. Er ist ein Stein des Anstoßes. An ihm nehmen Menschen Anstoß. Sie wollen von Jesus nichts wissen. Sie stoßen sich an ihm. Das sagt die Schrift uns auch. Und er ist ein Stein, der zermalmt. Jesus wird dieses große Standbild, das in Daniel aufgezeigt wird, am Ende zermalmen. Und dieses Standbild steht für die Weltreiche, die von Jesus am Ende vernichtet werden. 7 Augen. 7 steht für Vollkommenheit, für Vollständigkeit, für etwas Allumfassendes. Und auf diesem Stein sind 7 Augen. Das deutet eben darauf hin, dass Jesus allwissend ist, dass er alles sieht und allgegenwärtig ist. Eben ganz deutlich wird da eben, dass der Stein göttlich ist, ein göttlicher Stein. Auf diesen Stein wird eine Inschrift eingegraben. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Der Eckstein des Tempels war der wichtigste Stein des ganzen Gebäudes. Der war ein riesiger Stein. Und es heißt, dass aus diesem Stein die Buchstaben von Jahwe oder Jehova, wie man es auch immer ausspricht, die 4 Buchstaben eingegraben waren. Und das könnte eine Anspielung sein auf dieses. Auf jeden Fall ist sicher, dass die Inschrift Gottes, der Name Gottes, auf diesem Stein ist. Und das steht letztendlich für die Einheit und die Identifizierung Gottes mit diesem Stein, nämlich mit dem Sohn Gottes. Und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Und das ist das Zeichen, für das Jeschua steht. Jeschuas Sünde wurde entfernt. Und genauso wie Jeschuas Sünde entfernt wurde in einem Moment, so wird Gott die Sünde des Volkes Israels an einem Tag entfernen. Wir wissen ja, dass die Trübsalszeit kommt und dass in dieser Trübsalszeit Israel ins Gericht gebracht wird. Das Volk Israel wird jetzt schon gesammelt, das beobachten wir, das erfüllt sich vor unseren Augen. Es ist aber keine Sammlung im Segen, sondern dieses Volk wird mit großem Zorn zurückgeführt ins Land, weil Gott dort mit seinem Volk ins Gericht gehen wird. Er wird das Volk Israel richten. Es wird noch zu einer ganz schlimmen Schlacht kommen, die Schlacht von Harmagedon genannt wird. Und in dieser Schlacht wird Israel bedrängt werden und viele werden umgebracht werden. Und der Überrest, der übrig bleibt, der wird zum Herrn schreien und er wird geistlich erneuert werden. Und an einem einzigen Tag wird der ganze Überrest Israels gläubig werden und gerettet werden. Die Sünde des Volkes wird an einem Tag entfernt. Sie wird weggenommen und Israel wird als gerettete Nation dann im Land sein. Was wird dann passieren an jenem Tag? An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einander einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Der Weinstock und der Feigenbaum stehen für Frieden, stehen für Sicherheit. Das können wir zum Beispiel in 1. Könige 5, Vers 5 sehen. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Also hier wird eine Zeit der Sicherheit beschrieben und jeder wohnte eben unter seinem Feigenbaum und unter dem Weinstock und das steht für Sicherheit. Und dass sie einander einladen werden, auch das steht für Sicherheit, die im tausendjährigen Reich da sein wird. Auch Micha drückt es aus, Micha 4, 3 bis 4. Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat es geredet. Also auch hier jetzt ein zukünftiger Bezug. Es wird eben keinen Krieg geben und es wird diese Sicherheit da sein, die durch den Weinstock und durch den Feigenbaum ausgedrückt wird. So viel zu dem Text. Ich möchte noch dazu einen Text vom Neuen Testament aufgreifen, der sehr gut dazu passt, nämlich der 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 4 bis 9. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also wir sehen hier verschiedene Punkte, die wir auch in dem Kapitel 3 von Sacharja gelesen haben. Zum einen das, was wir am Ende lesen, ab Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hier ist die Rede davon, dass jeder Gläubige ein auserwähltes Geschlecht ist oder zu einem auserwählten Geschlecht gehört und zu einem königlichen Priestertum, zu einem heiligen Volk, ein Volk des Eigentums, ein Volk, das Gott gehört. Also jeder Gläubige ist ein Priester, er gehört zu einem königlichen Priestertum und hat praktisch wie Jeschua eine priesterliche Aufgabe. Diese Aufgabe steht unter anderem damit verbunden, die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Die gefallenen Menschen sind in der Finsternis, sie sind fern von Gott, aber aus der Finsternis heraus oder in die Finsternis hinein hat Gott uns gerufen, hat Gott uns sein Licht geschenkt und hat uns von der Finsternis weggeholt in sein Licht, in sein wunderbares Licht. Und das ist etwas, was jeder Gläubige erlebt hat und erfahren hat, dass er von der Finsternis zum Licht gelangt ist und sein Leben ist neu geworden. Es ist erneuert worden. Es gehört jetzt Jesus. Und das soll er verkündigen. Das soll er anderen weitersagen, damit auch sie den Ruf Gottes hören und sich zum Licht rufen lassen, dass sie eben nicht verloren gehen und in diesem Feuer bleiben und letztendlich dann ins ewige Feuer kommen, das schrecklich sein wird. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Früher hatten wir keine Begnadigung, wir hatten keine Vergebung, aber wir sind begnadigt worden. Alle Sünden sind ausgelöscht worden, vergeben worden, so dass wir sein Eigentum werden durften. Ein weiterer Punkt, der mit diesem Priesterdienst zusammenhängt, sehen wir in Vers 5, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese geistlichen Opfer bestehen aus verschiedenen Dingen, unter anderem ist es Gebet, Fürbitte, es sind auch die Werke, die Gott bewirkt, die seinem Willen entsprechen, auch uns selbst, wenn wir uns ihm hingeben, wir sind selber ein Schlachtopfer, das Gott hingegeben sein soll. Und sämtliche Bereiche unseres Dienstes und unserer Nachfolge, unseres Wandels, die Dankbarkeit, alles was dazugehört, sind geistliche Opfer und gehören zum priesterlichen Dienst. Dann allgemein dieser erste Abschnitt, der sich auf Jesus bezieht, hier wird das Thema vom Stein aufgegriffen. Er ist der lebendige Stein. Er ist lebendig, er ist nicht tot. Und wenn wir heute an die Auferstehung Jesu denken, dann wissen wir, er ist wirklich auferstanden und erlebt und dass wir eine Beziehung zu ihm haben, zu einem lebendigen Gott, zum lebendigen Herrn und dass er wirklich unser Herr ist und uns führt, eben kein toter Stein. Und so sollen wir uns selber aufbauen lassen als lebendige Steine. Auch wir sind lebendige Steine, die in dieses Haus eingefügt sind. Und in der Gemeinde bestehen wir aus lauter lebendigen Steinen, die in das Haus Gottes hinein auferbaut werden, aufgebaut werden und die sich auch gegenseitig erbauen sollen, als ein geistliches Haus. Dann aber auch die Aussage in Vers 7, für uns, die wir glauben, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Also viele ärgern sich über Jesus Christus, sie nehmen Anstoß an ihm und am Ende werden sie von diesem Stein zerschmettert werden, wie es die Bibel auch ausdrückt. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das Schöne für uns ist eben, dass wir diesen lebendigen Stein haben dürfen, dass wir zu ihm kommen durften, dass wir selber zu solchen Steinen werden durften und dass wir wirklich Gott dienen dürfen. Wir sind wie so ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerettet ist, das Gott herausgerufen hat und das eben sich nicht mehr zu fürchten braucht, einmal in dieses Feuer zu kommen. Wir sind losgesprochen und freigesprochen von der Sünde, vom Gericht und wir dürfen warten auf die ewige Herrlichkeit. Wir dürfen uns freuen darauf, auf die Zukunft, die kommt. Und wir müssen nicht ängstlich in die Zukunft schauen. Wir wissen, dass schlimme Zeiten kommen und wenn wir die Zeichen der Zeit beobachten, was alles sich vor unseren Augen erfüllt, könnte man eigentlich Angst haben. Man könnte denken, wie werden wir das durchstehen, wie werden wir da durchkommen, aber wir dürfen wissen, das muss geschehen und desto mehr sich erfüllt, desto näher ist auch das Kommen des Herrn und desto mehr dürfen wir uns darauf freuen und auf ihn warten und wirklich auch so leben, dass wir die Zeit auskaufen und eben uns auf sein Kommen freuen. Und damit möchte ich schließen.